Lebendiger Gott und Vater, wir wollen dir ganz herzlich danken, dass wir an diesem Morgen hier in diesem Haus zusammen sein können. Wir wollen dir danken für diese Möglichkeit, die du uns schenkst. Und nicht nur an diesem Ort, an vielen Orten in Baden-Württemberg wird dieser Christustag sein. Danke dafür. Danke auch für alle digitalen Verbreitungsmöglichkeiten, die heute so stattfinden. Wir sind froh, dass wir in deinem Namen zusammenkommen können. Und jetzt auch an diesem Morgen soll dein Wort in der Mitte stehen. Worte des Lebens, Worte mit Ewigkeitskraft und mit Ewigkeitsgewicht willst du uns sagen. Dafür danken wir dir. Wir sehnen uns nach deinen Worten und bitten dich, dass sie auch heute in unserem Kopf, in unserem Herz, in unserem Leben ankommen. Danke für alles Zusammensein, das du uns gibst. Danke, dass du selbst unserer Mitte bist, dass du es bist, an dem wir hängen. Gelobt seist du, unser Gott. Amen.
Liebe Schwestern und Brüder, es ist in der Tat eine Freude, heute leibhaftig unter euch zu sein. So sehr wir all die anderen Medien schätzen lernten, und das wird uns auch in Zukunft ja dann begleiten, dass es neue Möglichkeiten gibt und wir mehr Menschen noch erreichen können. Aber es bleibt dabei, die leibhaftige Begegnung ist durch nichts zu übertreffen. Deshalb wird es ja auch eine leibliche Auferstehung in den Himmel geben und nicht nur einen Internetanschluss auf den Friedhof. Mit Jesus durch die Gemeindekrise. Johannes 6, Vers 60 bis 69. Gemeindekrise. Ich wurde schon gefragt, wieso Gemeindekrise? Welche Krise ist denn da eigentlich gemeint? Nun, ihr auf der Langensteinbacher Höhe könnt die Frage vielleicht mit Recht stellen, weil hier ja immer wieder sehr viel los ist und man den Eindruck hat, dass die Bewahrung und die Führung und Gnade Gottes euch ja immer wieder ermöglicht, weiterzumachen und neu anzusetzen und zu vertiefen. Aber es kann keine Frage sein, wenn wir in diese Zeit schauen, dass es Gemeinde- und Kirchenkrisen gibt. Natürlich, in den letzten Monaten ist es evident geworden, aber doch darüber hinaus. Die gesellschaftliche Situation hat sich deutlich verändert in den letzten Jahren. Und dies gilt in vielen Hinsichten, bis hin in Hinsicht auf die Akzeptanz. Als die Älteren unter uns noch zur Schule gingen und Religionsunterricht hatten, Konfirmandenunterricht genossen haben, da war es noch selbstverständlich und anständig, dass man zu einer Kirche gehörte und zu einer Gemeinde. Und man musste sich schon einen Schubs geben, aus der Kirche auszutreten, und wurde von der Nachbarschaft dann gefragt, wieso das denn? Bist du denn nicht mehr anständig? Bist du nicht mehr bürgerlich? Das waren Zeiten, wo wir es als Christen relativ einfach hatten, weil es nach dem Schock bis 45 eine Neubesinnung gab und man auf keinen Fall heidnisch weitermachen wollte. Das christliche Abendland war noch so eine Orientierungsgröße. All dies zerbröselt und verändert sich. Also die gesellschaftliche Situation bringt uns in vielfacher Hinsicht in die Krise. Das bedeutet zugleich aber dann natürlich auch, dass durch den Rückgang der Mitgliederzahlen in der katholischen Kirche, in der evangelischen Kirche von Deutschland, in den Freikirchen, in den Gemeinden und Gemeinschaften, sich die Voraussetzungen ändern. Viele können ihre Prediger nicht mehr bezahlen und man kommt aufs Ehrenamtliche. Das hat ja auch Vorteile, aber es hat eben auch Nachteile, wenn man zurückbauen muss, wo man doch eigentlich Reich Gottes aufbauen wollte. Und so ist verstärkt durch die Corona-Krise ja für viele Glaubenswerke auch diese Existenzfrage entstanden, nicht? Und ihr merkt es immer wieder an der Dringlichkeit der Spendenbriefe, nicht? Dass also es nicht nur eine Frage der katholischen und der evangelischen Kirche als den Großkirchen ist, sondern es geht doch hinunter bis in die kleinsten Freikirchen und Gemeinschaften hinein. Diese Krise, diese Herausforderung, nicht ständig zu wachsen, nicht einfach weiterzumachen, sondern zu merken, hier haben wir Verlustängste, hier müssen wir neu uns orientieren und neu organisieren. Aber machen wir uns nichts vor, es ist nicht nur die Gesellschaft, es sind nicht nur unsere Strukturen, sondern wir sind in den Gemeinden auch in der Krise, was die Lehre angeht, was das Bekenntnis angeht, das Ringen um das, was bleibend wichtig ist. Und dies umso mehr, als man in der Krise ja fragt, wie machen wir weiter, wie kommen wir weiter? Und so ist es nicht mehr eine Frage zwischen den Kirchen und Organisationen, wer ist jetzt rechtgläubig, wer ist nicht rechtgläubig, wer ist konservativ, wer ist progressiv, wer sieht sich liberal und wer sieht sich fundamentalistisch, sondern wir haben ja in all unseren Strukturen, in all unseren Kirchen und Gemeinden Auseinandersetzungen um das, was jetzt wichtig ist in der Krise. Und da kommen wir in ganz verschiedene Lösungen. Und so haben wir auch in die Verbände und Verbindungen hinein, in die Arbeitskreise hinein, harte Auseinandersetzungen um das, was inhaltlich denn jetzt wichtig ist. Auf Krisen kann man ganz verschieden reagieren. Die eine Möglichkeit ist, dass man sie einfach versucht zu ignorieren. Das ist so in der Natur, das kennt ihr, wenn ihr wandert und seht eine Blindschleiche, die hört euch zwar, die spürt euch zwar, aber sie denkt sich, ich tue mal so, als wäre ich ein Ast und bleibe einfach auf dem Weg liegen, in Schockstarre. Oder zurzeit ein großes Problem, dass Rehkitze einfach in der Wiese liegen bleiben, obwohl sie hören, dass der Mäher kommt. Die Mutter rennt davon, die macht das zum Überleben Richtige, das Kitz aber meint in seiner Schwachheit, ich stelle mich einfach tot. Und ehe man sich versieht, ist es dann auch tot, weil es nicht reagiert hat. Wenn ihr jetzt sagt, wie kann man auch so dumm sein wie die Tiere? Nun, ihr kennt das vielleicht auch von euch selbst oder im Bekanntenkreis, wenn ihr finanziell in Not seid, und es kommt die dritte Mahnung, dann macht ihr die schon gar nicht mehr auf. Schockstarre, nicht? Das hilft zwar nicht, weil es die Probleme potenziert, aber man versucht es einfach auszusitzen. Und schon als kleine Kinder habt ihr es so gemacht. Ihr hattet Angst vor was, etwas hat euch erschreckt. Und was macht ihr? Ihr haltet euch die Augen zu nach dem Motto, was ich nicht sehe, sieht mich auch nicht. Und wenn ihr meint, wir legten das mal ab, nein, das ist eine typische Reaktion. Einfach sich taub und blind und tot stellen, in der Hoffnung, irgendwie wird's von selber wieder besser. Wenn wir als Gemeinde in Krisen sind, ist diese Schockstarre keine gute Lösung. Das Festklammern, das Verhärten, das Steifwerden ist keine Lösung. Ignorieren von Krisen bedeutet noch nicht, dass ich wirklich die angemessene Antwort finde. Und was ist das andere Ende? Nun, das haben wir auch aus der Tierwelt. Das sind die sogenannten Fluchttiere, zum Beispiel Pferde. Nicht? Die schlafen noch im Stehen, weil wann immer Gefahr droht, dann kämpfen sie nicht, sondern sie fliehen in die Freiheit der Steppe. Wenn du die Freiheit überall hast, dann kannst du einfach loslaufen. Aber wenn dann Abgründe da sind oder Felsen kommen, dann muss das nicht die Lösung sein. Und so gibt es die zwanghafte Reaktion auf eine Krise. Und es gibt das, was wir dann in der Psychologie hysterisch nennen, dass jemand die Veränderung, das Weglaufen schon als Lösung sieht. Er läuft dann zwar weg aus einer Situation, aber tut er das orientierungslos, ist ja nicht gesagt, dass er dem nächsten Feind nicht in den Rachen läuft und dass die Dinge besser werden. Also es muss alles so bleiben, wie es ist für sich genommen keine Lösung. Und zu sagen, Hauptsache wir machen alles anders, nur raus aus der Tradition, raus aus der Vergangenheit, alles war schlecht, egal was wir machen, Hauptsache wir machen etwas anders, ist genauso wenig eine Lösung. Nein, wir müssen uns in Krisen orientieren. Und Orientierung ist ein so schöner Begriff, weil er Orient daher kommt, dass wir früher als Christen uns orientierten, das heißt ausrichteten, auch beim Kirchenbau, nämlich wo? Am Orient. Warum am Orient? Weil ihr vorhin davon gesprochen habt, vom Osten. Nein, nicht dem Osten an sich, sondern dem Ort Zion, dem Ort, wo Jesus gekreuzigt und auferstanden ist und von wo aus er erscheinen wird. Das heißt, wenn wir uns als Christen orientieren, dann richten wir uns an Christus aus, an seinem Gekommensein und an seinem zukünftigen Kommen. Da schauen wir hin, da richten wir uns aus. Orientierung in der Krise. Was ist eine Krise? Nun, im Deutschen haben wir Krise, das Grundverständnis, eine schwierige Situation, eine Zeit der Gefährdung, eine bedrohliche Lage. Im Griechischen, Krisis, Krinein, ist Krise noch mehr. Es heißt zunächst einmal Unterscheidung, Scheidung, Entscheidung. Das heißt, in der Krise wird hingeschaut, unterschieden, erkannt, beurteilt und differenziert. Und dann, wenn es um eine Gerichtssituation geht, ist eben Krisis, ist die Krise, dann auch das richterliche Urteil, also das Gerichtsurteil, in diesem Sinne von der ersten Bedeutung her. Ein gerechter Richter schaut hin, er unterscheidet, er entscheidet und trifft eine Entscheidung dann zur Freiheit oder zur Strafe, wenn es ein Strafprozess sein sollte. Wir sagen gerne, so oberflächlich dahin, und wie oft haben wir das letzte Jahr gehört, Krise als Chance. Nun, die Krise an sich ist keine Chance. Und viele von uns fühlten sich auch leicht veräppelt, wenn das immer so kam. Ist doch alles gar nicht so schlimm. Du bist jetzt arbeitslos, nimm die Krise als Chance. Du wirst einsam und depressiv, nimm die Krise als Chance. Du hast keinen Besuch von der Familie mehr, nimm die Krise als Chance. Das ist viel zu vordergründig. Was stimmt ist, dass die Krise uns zwingt, uns neu zu orientieren. Die Krise zwingt uns, uns auf das Wesentliche zu besinnen und zu fragen, was macht mein Leben aus? Was trägt mein Leben? Und nur insofern kann eine Krise eine Chance sein, wenn ich die Kraft habe, das Vertrauen habe und den Mut habe, nach neuen Lösungen zu suchen, nach Neuanfängen zu suchen. Und nun haben wir schon gesagt, es kann keine Lösung sein, in jeder Krise einfach zu sagen, jetzt renne ich weg. Deshalb bedeutet die Orientierung die Besinnung auf das mir Wesentliche, die Besinnung auf meine Ursprünge, auf den Ursprung meiner Hoffnung, auf den Ursprung meiner Zuversicht. Was hat mein Leben denn bisher wertvoll gemacht? Was ließ mich in meiner Jugend und am Anfang meines Weges so zuversichtlich sein? Und insofern ist also Orientierung die Orientierung an dem Ursprung, an dem Wesentlichen, entgegen all dem Oberflächlichen, all dem Ablenkenden, all dem, was mir in der Gefährdung jetzt nicht helfen kann. Jetzt sollen wir uns ja in der Gemeindekrise orientieren mit Jesus und, wie ich eben schon sagte, ja an Jesus. Wie können wir das tun? Nun, das ist das Fantastische, dass wir wohl nicht in der Zeit lebten, als im Orient Gott Mensch war, vor 2000 Jahren, aber wir haben sein Wort. Und deshalb steht gleich eine Bibelstelle hinter der Orientierung mit Jesus in der Gemeindekrise. Alle Schriften sind Wort Gottes, die versammelt sind im Alten Testament und vom Neuen Testament her dann auch bestimmend für das Verständnis des Alten Testamentes. Aber ich gestehe, dass es bei schwierigen gegenwärtigen Fragen für mich immer wieder eine Hilfe ist, auf bestimmte Schriften des Neuen Testaments zu schauen, weil da in einer solchen Differenzierung, in einem solchen Reichtum, in einer solchen Weisheit alle Aspekte ausgeleuchtet werden, dass ich immer wieder auf dieselben Schriften komme. Das heutige Thema und die Bibelstelle sind mir ja vorgeschrieben, aber ich habe sie gerne gewählt. Als ich noch als Assistent und Privatdozent in Tübingen war, bekam ich einen Ruf nach Heidelberg. Und den habe ich dann angenommen. Und die Studenten in Tübingen haben, mindestens die, die da waren, das mit Bedauern zur Kenntnis genommen. Das hat mich natürlich gefreut, sonst hätte es mich ja etwas irritiert. Und sie gaben mir zum Abschied diese beiden Dinge. Was ist das? Das ist der Brief des Paulus an die Römer und das ist das Evangelium nach Johannes. Ich hatte nämlich in einer Übung mal gesagt, wenn ich auf eine einsame Insel oder in die Wüste versprengt würde in eine Oase und dürfte nur zwei Bücher der Weltliteratur mitnehmen, dann wäre es der Römerbrief oder das Evangelium nach Johannes. Und da von Tübingen aus gesehen die Welt in Tübingen ist und Heidelberg schon Wüste oder Insel, haben sie mir also als Wegzehrung das Johannesevangelium, den Römerbrief mitgegeben. Und das habe ich dankbar angenommen und es begleitet mich bis heute. Warum? Nun, das Johannesevangelium, auf das wir heute schauen wollen, deshalb ist alles in Blau, nicht wie das Heftchen selber, das Johannesevangelium hat einen Reichtum an Orientierung für unsere Gemeindekrise. Warum? Nun, zunächst einmal fragen wir das Johannesevangelium, wie hat denn hier Jesus und wie hat der Evangelist Johannes Kirche und Gemeinde sich vorgestellt und dargestellt? Jetzt wissen wir schon, im Neuen Testament insgesamt gibt es nur einen Begriff, nämlich Ekklesia. Und damit ist nicht irgendeine Organisation gemeint als Großkirche und keine Unterscheidung von Kirche, Gemeinde, Hauskreis, sondern Ekklesia ist die Versammlung aller Stimmberechtigten, wie es auch in der Umwelt hieß. Und um deutlich zu machen, um welche Versammlung es geht, hat man gesagt, die Versammlung Gottes, die Versammlung Jesu Christi. Also es gibt eigentlich im Neuen Testament nur den einen Begriff, Gemeinde Jesu Christi. Und damit ist zugleich die Weltkirche gemeint. Damit ist eine Landes- oder Provinzkirche gemeint. Damit sind alle Gemeinden zum Beispiel in Rom oder Korinth gemeint. Und damit ist schließlich die Grundzelle gemeint, nämlich die Hausgemeinde. Denn die ersten Christen hatten keine so großen Räume wie hier. Da hätten sie sich selig gepriesen in Jerusalem und Antiochien. Sie hätten so eine tolle Halle gehabt, sondern die haben sich zu Hause in ihren Wohnzimmern getroffen. Nicht, das war die Gestalt der kleinsten Gemeinde. Also, die Kirche Jesu Christi bedeutet alle Gläubigen aller Zeiten an allen Orten am einen Ende. Am anderen Ende ist es die kleinste Form der Gemeinschaft. Und wir wissen von Matthäus 18, wie weit runter. Jesus sagt es, wenn nur zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, ist das eine vollwertige Gemeinde. Nicht? Viele unserer Diskussionen, die wir haben über Strukturen der Kirche, der Gemeinde, was ist Gottesdienst, was ist nicht Gottesdienst, was ist nur Bibelstunde, würde sich erübrigen, wir orientieren uns am Neuen Testament. Die Weltkirche ist Gemeinde Jesu Christi, alle Gläubigen zu allen Zeiten und allen Orten und am anderen Ende die kleinste Form. Das Ganze ist ein Organismus aus vielen Gliedgemeinden und wie mein ganzer Organismus als Körper ja untergliederbar ist bis in die Fingerspitze, so ist die Gemeinde Jesu Christi untergliedert. Im Geben und Nehmen ein Ganzes und jeder ist für sich genommen vollwertig. Nun frage ich das Johannesevangelium, was ist denn dein Gemeindeverständnis, welchen Begriff gebraucht der Evangelist? Es gibt gar keinen Beleg für Gemeinde im Johannesevangelium. Ja, was denn jetzt? Haben die sich bei der Organisation nichts gedacht? Warum haben sie einen Johannestext genommen, wenn der Begriff der Gemeinde nicht vorkommt? Nein, das ist faszinierend. Für das Johannesevangelium geht es nicht um die Hierarchie der Kirche. Und ich sage das jetzt nicht in falscher Weise kritisch, weil ich ja selber sowohl als Theologieprofessor wie in meinen Ämtern innerhalb der Landeskirche in all diesen Organisationsformen auch Verantwortung übernommen habe und einen Sinn darin sehe. Es gibt selbstverständlich die Notwendigkeit von Ämtern, es gibt die Notwendigkeit von Ordnungen. Aber das Wesen der Kirche ist nicht über die Ämter und die Strukturen zu bestimmen. Das Wesen der Kirche ist etwas anderes. Ja, wie werden bei Johannes denn dann die Christen bezeichnet, wenn man nicht sagt Kirchen- oder Gemeindezugehörigkeit? Sie sind Jünger Jesu Christi. Also der ekklesiologische Begriff, der Gemeindebegriff des Johannesevangeliums ist Jünger sein. Jünger sein ist immer besser als älter sein, nicht? Aber Jünger sein also ist der zentrale Begriff für die Zugehörigkeit zu Christus. Es heißt nicht die Christen, sondern wenn Jesus von den Christen spricht, in Hinsicht auf die spätere Gemeinde, dann sagt er, wer mir nachfolgt, wer mein Wort hört, wer mich liebt, wer meinen Auftrag bewahrt. Das heißt, das Johannesevangelium liebt nicht die Substantive. Es spricht noch nicht einmal von dem Glauben, sondern vom Vollzug. Das heißt, die Glaubenden, die Nachfolgenden. Es geht also beim Christsein, bei der Zugehörigkeit zur Gemeinde nach dem Johannesevangelium, nicht um einen Habitus, nicht um einen Status, nicht etwas, was ich habe durch Eintrag in eine Liste. Und dann kann ich sagen, jetzt bin ich ja schon im Glauben getauft, jetzt muss ich ja nicht mehr glauben, jetzt habe ich es ja schon. Oder wie das dann früher manchmal die Karikatur war, wir haben ja unsere Kinder getauft, jetzt können wir es auch gut sein lassen. Als hätte man einen Habitus durch irgendeinen Vollzug oder Eintrag in eine Mitgliedschaft. Warum? Nun, weil es im Johannesevangelium von vorne bis hinten um was geht? Um Beziehung, um gelebte Beziehung. Was macht mich als einen Jünger aus? Was macht die Frauen und Männer aus, die Jesus nachfolgen? Nun, sie sind Hörende. Sie sind Erkennende, sie sind Liebende, sie sind Vertrauende und das immer lebendig gelebt in der Beziehung zu Christus und zu seinem Vater. Wir haben hier nun freilich in Johannes 6 einen Einstieg, der nicht so romantisch ist. Und wir haben ihn mit Bewusstsein gewählt, weil hier ein zusätzlicher Vorteil des Johannesevangeliums deutlich wird. Es geht nämlich hier schon um eine Gemeindekrise. Und das Überraschende ist, es gab schon Gemeindekrisen zur Zeit des Wirkens Jesu. Das heißt, unter den Frauen und Männern, die Jesus nachfolgt, gab es schon Krisen. Natürlich Apostelgeschichte Paulus, da haben wir die Krisen der frühen Gemeinde nach Auferstehung und Pfingsten. Aber hier in Johannes 6 haben wir nun eine Gemeindekrise, bei Jesu eigenem Wirken und seiner eigenen Verkündigung. Johannes 6, Vers 60. Viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Da Jesus aber bei sich selbst merkte, dass seine Jünger darüber murrten, die Jünger, nicht die jüdischen Gegner, die Jünger murrten, sprach er zu ihnen, nehmt ihr daran Anstoß? Viele Jünger ärgern sich. Sie murren über Jesu Worte. Und, wie wir anschließend erfahren, sie laufen davon. Sie fallen ab. Sie gehen weg. Sie verlassen die Nachfolge Jesu. Halte mal. Jetzt wird es aber kompliziert. Wie kann das denn sein, dass Jünger sich ärgern, wenn das Gegner tun, die nicht glauben? Aber das sind doch Nachfolger. Wer sind diese Jünger? Nun schaut euch das Johannesevangelium an und dann werdet ihr merken, dass der Jüngerbegriff verschieden gebraucht wird. Zunächst einmal denken wir bei Jünger Jesu natürlich an das, was wir von den anderen Evangelien her kennen, von der Berufung und der Einsetzung her, der 12 Jünger. Und die 12 Jünger als der engste Kreis, sie sind natürlich das Typische, was wir kennen, schon von den Kinderbibeln. Nicht 12 Männer neben Jesus kann man gerade noch malen. Nicht? Also das kann man darstellen. Und insofern immer Jesus und die Jünger, wenn man ein Bild malen lässt, dann kommt immer Jesus mit den 12 Jüngern. Es ist das Johannesevangelium, das deutlich macht, zum engsten Kreis der Jünger, zum engsten Kreis, also wie den Zwölferkreis, gehören weitere Frauen und Männer. Wir denken Johannes 11 an Maria und Martha und ihren Bruder Lazarus. Die liebte Jesus und die liebten Jesus. Und Martha formulierte ein Bekenntnis zu Jesus Christus, das man höher nicht formulieren kann nach dem Johannesevangelium. Wir erfahren, dass auch das Gespräch mit Nikodemus in Johannes 3 nicht ergebnisoffen blieb, sondern dass er in der Tat gezeugt wurde aus dem Geist und dass er hin bis zum Begräbnis dann ein Nachfolger, ein Jünger Jesu war. Und jetzt vollends bei Johannes ist eins deutlich. Die 12 und dann die 3 noch einmal als engerer Kreis, also Johannes und Jakobus, neben Petrus und dann vollends Petrus als Repräsentant der 12. Das ist die Konstellation, die wir kennen. Und man hat, wenn man es so sieht, ein bisschen den Eindruck bei den Synoptikern, es gäbe da schon eine kleine Hierarchie, nämlich die 12 der Repräsentanten für 12 Stämme Israel, dann die 3 der Vertrauten, die werden immer wieder dann in besondere Situationen von Jesus hineingenommen, und Petrus als der Fels, der dann eben mit seinem Zeugnis auch Grundlage sein soll. Und dann haben wir dieses Wortspiel von Petrus und Fels in Hinsicht auf die Grundbedeutung, die er mit seinem Bekenntnis hat für die Gemeinde. Wie ist im Johannesevangelium? Das Johannesevangelium kennt einen Jünger, der noch näher dran ist an Jesus, nämlich den geliebten, den erwählten Jünger. Und da geht es nicht um die Sympathien Jesu, sondern da geht es darum, dass wie der Vater es zum Sohn bei der Taufe sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Es geht um das Vertrautsein, das Anvertrauen, das Beauftragen. Also nicht, dass wir das missverstehen, dass Jesus sagte, der Lieblingsjünger, der ist mir besonders sympathisch. Nicht, das ist immer die Gefahr, wenn man eine Kinderstunde macht, nicht, dass man ein Kind besonders sympathisch findet oder wenn man eigene Kinder hat. Nicht, das eine kommt so gar nicht nach einem selber, das findet man toll. Das andere kommt genau, wie man selber war, das findet man nicht so toll. Also das meine ich jetzt nicht, das sind nicht diese Sympathien im Menschlichen, sondern er war der ausgezeichnete Jünger. Und das Spannende ist, was zeichnet einen Jünger besonders aus bei Johannes? Nicht sein Amt, nicht seine Voraussetzungen, sondern seine Beziehung. Das mit Jesus im Augenkontakt sein, auf ihn hören, ihn kennen, ja, ihn erkennen, sodass er dann auch bei der Auferstehung als Erster ihn erkennt, als Jesus am Strand sitzt. Er ist derjenige, der angesichts des leeren Grabes sich an seine Worte erinnert, sie bewahrt hat und hält und sieht, das Grab ist leer, dann ist er auferstanden. Das hat Jesus uns gesagt. Das heißt, wenn wir fragen, was ist ideale Gemeinde, was ist ideale Jüngerschaft, was ist idealer Glaube nach dem Johannesevangelium, es ist das Konzentriertsein auf Jesus. Das Wesentliche ist die Jesus-Beziehung. Jetzt ist das Faszinierende, wenn ihr das Ende von Johannes lest. Ihr merkt schon, ihr könnt den Nachmittag nutzen, um euch all das noch einmal an den Texten selber zu vergegenwärtigen. Der Lieblingsjünger ist deshalb der Kronzeuge für die Gemeinde, die das Johannesevangelium über die Maßen wertschätzte und als Erste bekommen hat, lange bevor wir es hatten. Er ist der Zeuge. Er stand am Kreuz als einziger Mann. Da war er treu. Er blieb bei Jesus, auch da, wo es um sein eigenes Leben ging. Er ist es, der uns das alles weitergegeben hat. Die Treue zu Jesus und die Treue zu seinem Wort ist die höchste Autorität, die ein Christ haben kann. Und ihr hört es richtig bei mir, das hat nichts mit Neid und Missgunst zu tun. Ich habe ja Ordination, Ich habe akademisch einige Titel gemacht, alles echt, wird ja immer wieder diskutiert. Aber das alles ist kein Kriterium für Vollmacht. Das ist kein Kriterium für Vollmacht. Das ist ein Kriterium, um Amt zu haben, um irgendwelche Stufen der Verantwortung zu haben in dieser Welt. Und es muss Ämter geben, es muss Hierarchien geben, es muss Ordnungen geben, natürlich. Nur ist das nicht das Wesentliche. Das Wesentliche ist die gelebte Beziehung zu Jesus. Und so beginnt doch schon das Evangelium auch mit dem Täufer quasi als einem Nachfolger Jesu, der noch vor ihm kommt. Was macht ihn aus, den Täufer? Nun, dass er sich nicht selbst für ein großes Licht hielt, sondern nichts wollte, als von dem Licht Zeugnis zu geben. Wenn wir uns also am Johannesevangelium orientieren wollen, um zu fragen, was hilft uns aus unserer Gemeindekrise, aus unserer Kirchenkrise, dass wir sagen, versuch nicht die Kirche zu retten, versuch nicht die Gemeinde zu retten als Struktur in ihrer äußeren Gestalt. Konzentriere dich auf das Wesentliche. Und das ist deine Beziehung zu Jesus Christus und die Beziehung aller Gemeindemitglieder zu Jesus Christus. Die Gemeinde Jesu Christi, also die Versammlung all derer, die Jesus von Herzen lieben, hat die ewige Verheißung, niemals verloren zu gehen, niemals unterzugehen. Diese Verheißung aber der Unvergänglichkeit hat keine Struktur irgendeiner Gemeinde oder Kirche. Und wenn es Organisationen geben sollte, die sich auflösen, ist das für die Betreffenden wahrscheinlich schade. Aber auch darin liegt die Chance der Neubesinnung, zu fragen, was macht uns eigentlich aus? Geht es nur darum, dass wir ein eigenes Türschild haben? Müssen wir unsere Organisation retten? Müssen wir unseren Vorstand retten? Nein, all das mag vergehen. Spätestens, wenn Christus kommt, sind alle Strukturen und Organisationen erübrigt. Die Kirche ist eine vorläufige Größe, doppelt. Vorläufig nämlich, wenn Christus kommt, erübrigt sich all die Struktur. Und vorläufig auch, weil sie sich selbst vorausläuft, indem sie ihrem Herrn entgegenläuft. Die Kirche Jesu Christi also, die Gemeinde, ist die Gemeinde derer, die sich ganz auf Christus konzentrieren. Es gibt kein anderes Amt, das wichtig ist. Es gibt kein anderes Gebot, das vorrangig ist, als das, was Jesus beim Abschied seinen Jüngern formuliert. Zwei Gebote gibt er ihnen. Das erste Gebot ist, bleibt in mir und ich in euch. So wie das Schaf beim Hirte bleibt, so wie die Rebe am Weinstock bleibt und nur darin Heil und Bewahrung erfährt, ist mein Gebot an euch, bleibt in mir und ich in euch, so wie ich im Vater bleibe und der Vater in mir. Die Beziehung zwischen Gott Vater und Jesus ist nicht nur Vorbild, sie ist die Grundlage. Da werden wir hineingenommen. Und das ist das Bleibende. Das hat Verheißung. Bleibet in mir und ich in euch. Wer dieses Gebot hält, der liebt mich. Und so bleibet in meiner Liebe. Und wenn du Johannes 15 ein paar Mal liest, wirst du ganz dusselig im Kopf, weil du dich fragst, ja wie jetzt? Wer meine Gebote hält, der ist es, der mich liebt. Und wer mich liebt, der hält meine Gebote. Und du sagst, ja was soll ich denn jetzt tun? Halte meine Gebote. Was ist dein Gebot? Liebe mich. Ja, wie kann ich dich denn lieben, wenn du meine Gebote hältst? Bleib in mir. Das ist das Entscheidende. Würden wir uns alle, die wir in Krisen leiden, darauf besinnen, hätten wir den entscheidenden Schritt aus der Krise heraus schon getan. Weder totstellen, noch einfach davonlaufen, sondern besinnen auf die Grundbeziehung, die uns alle trägt. Die Jünger im engsten Sinne ist dieser Kreis. Die Jünger im weiteren Sinne, die haben wir eben schon, wenn wir Johannes 6 ganz gelesen haben, mitbekommen. Da war nämlich die Speisung der 5000. Das heißt, der Jüngerbegriff kann auch weiter sein bei Interessenten, bei Neugierigen, bei denen, die Jesus vorläufig nachgehen, aber es ist noch nicht entschieden, was aus ihnen wird. Und so haben wir hier eine Scheidung, eine Krise, weil einige zum Glauben kommen über das Wunder der Speisung der 5000 und sie erkennen in dem Wunder das Zeichen, nämlich, dass Christus sich selbst gibt, dass er der Sohn Gottes ist und sie kommen zu einem echten Glauben. Sie kommen in den engeren Jüngerkreis hinein und andere entfernen sich. Und dann die dritte Gruppe, das sind wir. Bei der Hirtenrede Johannes 10, Johannes 17, bei dem Gebet Jesu, dem hohen priesterlichen Gebet, nimmt er die nämlich in den Blick, die später Jünger werden, durch die eigenen Jünger wiederum dazukommen, die noch nicht zur Herde gehören, sondern später zur Herde hinzugeführt werden. So haben wir also hier den Gemeindebegriff als den Jüngerbegriff im Johannesevangelium. Jesus nachfolgen, das macht Gemeinde Jesu Christi aus, das macht den Glauben aus. Warum murren Sie? Woran nehmen Sie Anstoß? Es ist ein Dreifaches. Erstens, wie wenn ihr nun sehen werdet, den Menschensohn auffahren dahin, wo er zuvor war. Was war anstößig an der Rede, die Jesus im Anschluss an die Speisung der 5000 in der Synagoge in Kapernaum hielt? Er hat gesagt, ich bin vom Himmel gekommen. Ich bin das Brot des Lebens. Israel bekennt sich zu einem Ich Bin. Und das ist Gott, der Vater, der Schöpfer, der Gott Israels. Und das Johannesevangelium betont es und sagt es vom Prolog an, vom Anfang an, in einer unüberbietbaren Höhe. Jesus ist in einzigartiger Weise der Sohn Gottes. Das heißt, er ist selbst von seinem Wesen her Gott. Deshalb einzig geboren im Sinne nicht weiter, wir sind ja alle Gottes Kinder. Nein, er kommt von Gott und er geht wieder zu Gott. Die hohe Christologie hat die Jünger damals verschreckt und verärgert. Und das ist der Punkt bis heute. In der Gemeindekrise geht es erstens um den christologischen Anstoß. Die Versuchung in der Krise ist groß. Wenn alle sagen, das verstehe ich nicht, das glaube ich nicht, das Glaubensbekenntnis kann ich nicht mehr nachsprechen. Jesus von der Jungfrau geboren, also Sohn Gottes von Geburt an. Jesus für die Sünden der ganzen Welt gestorben. Jesus leiblich auferstanden aus dem Grab. Jesus vom Himmel wiederkommt und Weltgericht. Das alles ist doch viel zu kompliziert. Schlagen wir doch die Dogmatik weg. Und dann versuchen wir, den Menschen nahe zu kommen, indem wir Jesus einfach nur eben als Jesus von Nazareth, den freundlichen Menschen, den therapeutischen Menschen, den wohlmeinenden Menschen darstellen. In der Religionspädagogik nennen wir das Christologie von unten. Das heißt also, ich fange nicht im Himmel an, sondern ich erzähle erstmal von Jesus und die Jesusgeschichten zeigen dann sein Wesen, seine Botschaft. Und ich finde die Christologie von unten gar nicht schlecht in der Mission, in der Evangelisation und in der Kindererziehung. Aber entscheidend ist, dass der, der den anderen Jesus verkündigt, eine hohe Christologie hat. Denn sonst bleibt er unterhalb der Wolke. Nicht, wenn ich Jesus nur als Menschen beschreibe, dann wird die Gesellschaft so reagieren, dass sie sagt, ja, wozu soll ich an Jesus glauben? Das sagt unser Bundespräsident doch auch. Was soll dann der Ratsvorsitzende jetzt auch nochmal sagen? Nicht, also das Besondere liegt nicht daran, dass ich alles, was göttlich ist, an Jesus weglasse und reduziere das Evangelium auf das, was wir gesellschaftlich leicht vermitteln können. Wie hat Jesus in der Krise reagiert? Sie wollten ihn zum König machen. Die fanden das faszinierend. Aus 5 Brötchen 5000 Menschen speisen. Das ist doch super. Und würde Jesus das heute machen in Berlin? Ich glaube, wir hätten einen weiteren Kanzlerkandidaten. Nicht? Das ist doch prächtig, sowas hätten wir. Nicht Steuererhöhung, sondern Steuerminderung, weil der Kanzler, weil der König aus eigener Vollmacht Wunder tut und er schafft aus wenig viel. Was macht Jesus? Nun hätte ja sagen können, ist doch mal ein Einstieg. Dann werde ich erstmal König und versuche, meine politischen Möglichkeiten auszunutzen. Vielleicht kommen sie irgendwann auch zum Glauben. Nein. Den Vorschlag mit dem König hat ihm der Widersacher Gottes auch schon gemacht. Nicht, bete mich an und alle Reiche lege ich dir zu Füßen. Versteht mich richtig. Politik ist wichtig, wie die Strukturen in der Kirche. Versteht mich richtig. Jesus hat sich um die irdischen Bedürfnisse der Menschen gekümmert. Er hat doch gerade 5000 Hungrige gespeist. Er hat doch gerade vorher einen Kranken geheilt. Aber das ist nicht alles. Es gibt mehr als leibliche Bedürfnisse, mehr als leiblichen Hunger und leiblichen Durst. Und das ist doch das, was im letzten Monaten so spürbar wurde. Es reicht nicht, dass wir Essen auf Rädern haben und dann die Alten einfach gesagt bekommen, ja, du hast doch zu essen, du hast doch zu trinken, jetzt sei es zufrieden. Nein, der Hunger und der Durst des Menschen ist ein viel tieferer. Wir sind Geschöpfe Gottes und unsere tiefste Sehnsucht ist die nach Gott. Wir sind Geschöpfe Gottes, unser Hunger ist der nach Liebe und nach ewigem Leben und ewiger Gemeinschaft. Wir sind Geschöpfe Gottes und deshalb durstig nach Leben im umfassenden Sinne. Und deshalb hat Jesus sich zurückgezogen. Er hat nicht populistische Interessen bedient. Er hat nicht politisch falsche Kompromisse gemacht. Er zog sich zurück in das Gebet mit seinem Vater. Und in der Rede dann hat er entfaltet: Ich bin gesandt, um das ewige Leben zu bringen. Das Brot des Lebens, das vom Himmel kommt. Jesus verheißt in der Beziehung mit seinem Vater und mit ihm unsere tiefsten Bedürfnisse und Sehnsüchte zu befriedigen. Oh, was für eine überschwängliche Gemeinde das Johannesevangelium voraussetzt. Nein, lest es bitte. Keine Gemeinde wird so in der Krise angesprochen. Die Abschiedsreden Jesu von 13 bis 17 sind Trost einer Gemeinde in der Krise. In der Welt habt ihr Angst. Ihr werdet verfolgt werden. Ihr werdet gehasst werden. Aber mitten hinein in diese Krise das Bekenntnis, wer an mich glaubt, der wird niemals mehr Hunger haben. Wer zu mir kommt, niemals mehr Durst. Wer zu mir kommt und sich von mir lieben lässt, versöhnen lässt mit dem Vater, in die Gemeinschaft mit dem Vater hineinnehmen lässt, der wird leben, auch dann noch, wenn er stirbt, in Ewigkeit leben. Der erste Anstoß war damals, dass Christus sich als Sohn Gottes offenbarte. Und das war einigen zu viel. Die Lösung liegt nicht darin, dass wir unsere Verkündigung reduzieren, sondern dass wir die Bedeutung Jesu Christi mit neuen Bildern, mit neuen Liedern, in neuer Sprache den Menschen nahebringen, sie bei ihrem wirklichen Bedürfnis ansprechen und Jesus als den bekennen, der selbst ich bin, das Brot des Lebens ist. Der zweite Anstoß: Der Geist ist's, der da lebendig macht, das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Das ist der anthropologische Anstoß. Das Johannesevangelium setzt überhaupt nicht voraus, dass ein Mensch von sich aus Gott sehen kann, dass er an ihn glauben kann, dass er sich für Gott entscheiden kann. Sondern schon Nikodemus wurde es in Johannes 3 so gesagt wie hier in Johannes 6. Gott ist Gott und Mensch ist Mensch. Geist ist Geist und Fleisch ist Fleisch. Oh, hat der ein negatives Menschenbild? Nein, das Johannesevangelium spricht gar nicht von moralischen Sünden. Die kommen nur ganz am Rande vor, weil das Hauptproblem des Menschen seine Gottlosigkeit ist, sein Getrenntsein von Gott. Das ist unsere wahre Problematik, das ist unsere wahre Krise, dass wir Gott nicht haben. Und wir können von uns aus zu Gott überhaupt nicht kommen. Aber es sind etliche unter euch, die glauben nicht, denn Jesus wusste von Anfang, wer die da waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Und er sprach: Darum habe ich euch doch gesagt, niemand kann zu mir kommen, Es ist gar nicht möglich, es ist gar kein böser Wille. Niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Die Erwählungslehre ist wie die hohe Christologie heute ein heißes Eisen. Und wenn ihr die Kommentare lest, ich habe wieder einige wissenschaftliche Kommentare dazu gelesen in der Vorbereitung auf heute, dann werdet ihr merken, wie sich die Menschen noch heute winden. Zu sagen, ja, einerseits geht es ja auf Gott zurück, aber andererseits liegt alles an unserer Entscheidung. Natürlich werden wir nicht bevormundet. Natürlich ist es unsere Entscheidung zu glauben. Wir müssen von uns aus glauben. Egal welchen Kommentar, ob wissenschaftlich oder nicht wissenschaftlich. Wenn dem so wäre, dann gäbe es keinen einzigen Glaubenden. Keine Jüngerin und keinen Jüngern. Jesus entlarvt das Problem unserer Krise. Wir können gar nicht Christ sein. Das kann nur Jesus Christus in uns und wir in ihm. Wir können nicht Jüngerin und Jünger sein. Das können wir nur, wenn Christus in uns ist und wir in ihm. Wir sind die Rebe. Er ist der Weinstock, wir sind das Schaf, er ist der Hirte. Und wer das einmal versteht, von dessen Schultern fallen Lasten. Unsere Gemeindekrise gründet auch darin, dass wir eine völlige Überforderung unserer selbst und anderer haben. Wir müssen Jesus nicht imitieren. Wir dürfen an ihm partizipieren, teilhaben. Nachfolge bedeutet, sich ganz an Jesus halten. Mit ihm Tischgemeinschaft zu haben und wie der Lieblingsjünger möglichst an seiner Brust zu liegen und sich umzulehnen, ihm die Augen zu schauen, ihm die Worte von den Lippen abzulesen. Dann bin ich ein Christ. Die Erwählung ist im Johannesevangelium Grundlage. Nur wenn Gott mich erwählt und ruft, nur wenn er mit seinem Geist mich lebendig macht, wenn er mich neu erschafft, wenn er mich von den Toten auferweckt, wenn er mich neu gebärt, neu zeugt und gebärt, dann kann ich lebendig sein. Warum ist das wichtig? Nun, die Anfechtung, die bei all meinen fröhlichen Worten im Hintergrund steht, ist doch viele, aber wandten sich ab. Gibt es denn Heilsgewissheit in der Krise? Es gibt's doch, dass Menschen jahrelang in der Gemeinde sind und dann plötzlich wollen sie nichts mehr davon wissen. Es gibt's doch, dass jemand Kinderarbeit, Jugendarbeit gemacht hat und andere kommen durch seinen Dienst zum Glauben und er selbst ist plötzlich weg. Es gibt's doch, dass jemand Megachurches, Großkirchen begründet und plötzlich kommen düstere Schattenseiten in seiner Biografie zutage, wo die ganze Gemeinde schockiert ist und erschrocken. Ja, nicht alle, die Jünger sind und mitlaufen, sind in Wahrheit Jünger. Und Jesus weiß es. Was jetzt passiert ist immer, dass die Menschen erschrecken. Und dass sie dann sagen, ja, woher soll ich denn wissen, ob ich gehalten bin? Und das ist das Faszinierende. Die Heilsgewissheit, die Jesus im Johannesevangelium zuspricht, gründet in der Erwählungszusage. Wenn ich halten müsste, dann müsste ich zweifeln, bin ich nicht vielleicht morgen auch untreu. Wenn mein Griff meine Heilsgewissheit begründen würde, wer kann mir denn sagen, ob ich morgen noch glaube? Und wie oft haben Menschen Angst dann vor dem Alter, vor dem Siechtum und vor dem Sterben. Was ist denn, wenn ich auf dem Totenbett dann plötzlich, also auf dem Sterbebett, wenn ich plötzlich ungewiss werde und angefochten? Heilsgewissheit bedeutet, ich weiß zwar nicht, ob ich halte, ich weiß aber, dass er hält. Das begründet mein Heil. Er ist mein Hirte, er ist mein Weinstock, er ist mein Herr und Meister und er hat mir zugesagt, mich zu halten. 1. Johannes 2, Vers 18 und 19 wird es sehr schön auf den Begriff gebracht. Es wurde ja schon gesagt, so hat es Jesus angekündigt, es wird auch Antichristen geben. Und Antichristen, Wiederchristen sind ja besonders gefährlich, wenn sie einen kennen als Gemeinde und aus den eigenen Reihen kommen. Und dort heißt es in 1. Johannes 2, Vers 19, sie sind aus unserer Mitte hinausgegangen, Aber sie waren nicht von uns, so wenig wie der Judas zur Zeit Jesu. Denn wenn sie von uns gewesen wären, dann wären sie auch bei uns geblieben. Müssen wir in der Krise erschrecken? Nein. Besinnen sollen wir uns, konzentrieren sollen wir uns auf ihn und auf das Wesentliche. Aber erschrecken müssen wir nicht, denn nicht wir halten ihn, er hält uns. Der Vater hat uns ihm gegeben, sonst hätten wir gar nicht geglaubt. Der Heilige Geist hat durch das Wort in uns den Glauben gezeugt, sonst hätten wir nie Ja gesagt. Wir sind Geschöpfe, Auferweckte Gottes. Und er sprach, 65, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt und ausersehen und bestimmt, dass er hingeht und Frucht bringt, so sagt er es dann in Johannes 15, Vers 16 noch einmal. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den 12, wollt ihr etwa auch weggehen? Das ist keine offene Frage, sondern im Griechischen so gestellt, dass eigentlich die erwartete Antwort Nein ist. Wollt etwa auch ihr weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Wohin anders sollten wir fliehen? Wo sollten wir noch Leben, Liebe und Befriedigung suchen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Ewiges Leben ist das Leben über das Sterben hinaus. Ewiges Leben ist das Leben in der Gottesgemeinschaft. Ewiges Leben ist das Leben, das nach Johannes schon hier und jetzt beginnt. Denn wer das Wort hört und nimmt ihn auf, der hat bereits jetzt ewiges Leben. Das ewige Leben ist nicht das, was anfängt nach dem Sterben, sondern da geht es weiter und wird vollendet. Das ewige Leben beginnt in der Sekunde, in der Gottes Geist uns auferweckt zum Leben, uns zeugt zur Wiedergeburt. Da beginnt das ewige Leben. Ja, inwiefern? Was hat die johannäische Gemeinde, was haben die Jünger als ewiges Leben mitten in dieser Welt, in dieser Angst, in dieser Drangsal und Krise? Es ist Christus und die Gottesbeziehung in Jesus Christus. Das bringt ihnen vollkommene Freude, Frieden und Versöhnung, auch noch in der Krise und der Gefahr. Und wir, so sagt Petrus für die anderen Jünger, für den engsten Jüngerkreis insgesamt, wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Wir haben geglaubt und erkannt. Welche Stelle zitiert hier Petrus? Jesaja 43, Vers 10f. Damit ihr wisst und mir glaubt und erkennt, dass ich, so spricht Gott, dass ich es bin. Vor mir ist kein Gott gemacht, so wird auch nach mir keiner sein. Ich bin der Herr und außer mir ist kein Heiland. So soll Israel Gott erkennen. In diesem Tag des Heils bei Jesaja noch eine Verheißung. Und so haben die Frauen und Männer, die Jesus nahe waren, und seine Liebe verstanden und ihn liebten, ihn erkannt. In dir ist Gott. Bei der Begegnung auf dem Meer zwischen der Speisung und der Rede spricht Jesus die Jünger an, die voller Furcht waren in der Krise. Ich bin's, fürchtet euch nicht. Und mit diesem ersten Ich bin's, fürchtet euch nicht, in Johannes 6, beginnt die Reihe der 7 Ich-Bin-Worte. Wir haben es in Jesus mit Gott selbst zu tun. Jesus ist das Leben in Person. Er ist das Licht, die Wahrheit, der Weg in Person. Er ist Auferstehung in Person. Er ist der Weinstock in Person, der wahre und einzige. Da liegt unsere Lösung. Krise als Chance gilt nur dann als nicht zynisch, sondern weiterführend, wenn wir uns wieder auf das Wesentliche besinnen. Aber wir haben doch den irdischen Jesus nicht. Du hast Worte des ewigen Lebens. Der Geist Gottes wirkt durch sein Wort. Und wenn du persönlich in der Krise bist und als Gemeinde, hier in seinem Wort hat er uns versprochen, uns zu begegnen. Der Ich Bin, der selbst das Leben ist. Du hast Worte des Lebens. Wer ihn findet, findet das Leben. Das ist Unterscheidung. Das ist Scheidung. Das ist Entscheidung. Und dann, wenn ich so entschieden habe, weil Gott sich für mich entschieden hat, und wenn ich so bekenne und glaube und das ergreife, dann heißt es in Johannes 5, 24, der so glaubt und das ewige Leben in mir hat, der ist schon vom Tod ins Leben hinübergegangen. Der kommt nicht mehr in die entscheidende Krise, das Endgericht zur Verurteilung. Der hat die Entscheidung und die Krise schon hinter sich. Ist das nicht toll? Vielleicht kamen wir her, weil wir sagten, ja, ich bin im Moment in der Krise, ich fühle mich nicht so gut. Ich habe unter Corona 6 Kilo zugenommen, mein Bankkonto ist ein bisschen leer geworden. Und plötzlich merken wir, es geht um ganz andere Krisen, unsere Grundkrise. Dass wir Menschen sind und nicht Gott. Dass wir von ihm getrennt sind, vergänglich in dieser Welt. Und dass in Christus Gott selbst gekommen ist. Und wenn wir uns auf ihn besinnen, uns auf ihn konzentrieren, ihn bezeugen wie der Lieblingsjünger, ihn bekennen wie Petrus, dann werdet ihr überrascht sein. Es mag sein, dass die Strukturen eurer alten Kirchen und Gemeinden nicht fortbestehen. Aber die Gemeinde Jesu Christi wird immer wieder neu aufblühen und wachsen. Denn da, wo jemand wie der Lieblingsjünger nur Christus im Blick hat, da wird er selber Christus reflektieren. Und so enden wir mit dem 2. Gebot Jesu. Bleibet in mir und liebet einander, wie ich euch liebe und geliebt habe. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wenn wir uns von Christus lieben lassen und ihn lieben, dann werden wir zum Spiegel des Lichtes der Welt für andere Menschen. Und dann werden Menschen kommen und das sagen, was ich in so vielen Zeugnissen gehört habe. Ich kam in diesen Kreis und ich spürte schon an der Tür, die haben etwas, was ich nicht habe. Eine Wertschätzung, eine Offenheit, eine Zuversicht, eine Barmherzigkeit, eine Großherzigkeit. Und da habe ich geahnt, das ist es, was ich wirklich suche. Die Menschen erkennen ihre wahre Krise, wenn ihr in Christus bleibt und einander liebt, wie Christus euch liebt. Amen. Wollen wir beten? Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir von Herzen, dass du auf diese Welt gekommen bist, dass du dich entäußert hast, all deiner Sorglosigkeit und Herrlichkeit, dass du als das Wort Gottes, als Gott selbst Mensch geworden bist, um Gottes Liebe zu verkörpern, um die Beziehung, die du in Ewigkeit schon mit deinem Vater hattest, vor uns sichtbar, leibhaftig zu leben. Wir danken dir für alle Wunder und Zeichen, auch in unserem Leben, für alle Hilfe, alles Heilen, alle Bewältigung von Krisen. Aber mehr noch danken wir dir für das, wofür sie stehen, wofür sie Zeichen sind, dass es Gott gibt, deinen Vater, und dass er uns liebt und dass er alles gibt, um uns zu gewinnen. Wir sind die geliebten Frauen und Männer, die in der Nähe Jesu sein dürfen. und ihn im Leben haben. Was immer unsere Krisen sind in den Gemeinden und Kirchen, aus denen wir kommen, wir wollen uns an dir orientieren, von dir lernen, wie du mit Versuchungen und Anfechtungen umgegangen bist. Wir wollen die Krise mit dir und in dir bewältigen. Und so wie du dich zurückgezogen hast, als Menschen dich zum König machen wollten, um dich auf den Vater zu konzentrieren, wollen wir uns in unseren Krisen auf dich konzentrieren, uns neu orientieren, in dir bleiben und einander diese Liebe widerspiegeln, einander lieben, wie du uns liebst. Danke, in dir haben wir Leben. Wohin sollten wir noch gehen, nachdem wir das erkannt haben und glauben dürfen? Du bist der Heilige Gottes, der Sohn des heiligen, ewigen, herrlichen Vaters. Amen.